Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Die Toten von Butscha, die Ukraine, der Westen, sie sprechen von Kriegsverbrechen. Wladimir Putin soll zur Rechenschaft gezogen werden. Der Kreml wiederum bestreitet jede Verantwortung. Was sind die Konsequenzen? Kommt jetzt das viel geforderte Energieembargo, Frank Capellan, in unserem Hauptstadtstudio. Die Frage an Sie, was kommt jetzt?
Ja, die Frage ist noch nicht wirklich geklärt. Auf europäischer Ebene wird man sich weiter beraten, wie man auf diese mutmaßlichen Kriegsverbrechen reagieren wird. In Deutschland wird heftig diskutiert, Sie haben es gesagt, über das mögliche Energieembargo. Da gibt es ja viele Stimmen, die das für notwendig und richtig halten. Wir hatten gestern bei uns im Deutschlandfunk Anton Hofreiter, den ehemaligen grünen Fraktionsvorsitzenden. Der hat gesagt, wir können uns das leisten, wir müssen uns das leisten. Deutschland darf nicht so dastehen, als gehe es nur um den eigenen wirtschaftlichen Vorteil. Wir haben dann aber gestern Abend in den Tagesthemen Annalena Baerbock, seine Parteifreundin, die grüne Außenministerin, gehört. Und die hat gesagt, wir arbeiten mit Hochdruck daran, unabhängiger zu werden vom russischen Gas, vom russischen Öl, von der Kohle. Aber selbst wenn wir morgen alle stoppen würden, könnte Putin seinen Krieg weiter fortführen. Also sie hat sich klar wieder gegen dieses Energieembargo ausgesprochen und ist da voll auf Linie des Kanzlers, voll auf Linie auch ihres Parteifreundes Robert Habeck. Der grüne Wirtschafts- und Energieminister hat immer gesagt, wir können uns das eben noch nicht leisten. Die wirtschaftlichen Folgen eines Embargos wären zu groß und wir müssen da noch Geduld haben und Stück für Stück die Abhängigkeit von russischer Energie zurückfahren. Also darüber wird noch heftig gerungen und noch sieht es so aus, als würde sich die Bundesregierung zu einem solchen Boykott, zu einem solchen Embargo nicht durchringen können. Was man auf den Weg bringen wird, ich glaube, das kann man sagen, weitere Waffenlieferungen für die Ukraine, die soll es geben.
Was ist da genauer geplant?
Ja, da wird zum Beispiel darüber gesprochen, dass man den Schützenpanzer Marder zur Verfügung stellen könnte. Also ist es jetzt immer wieder auch die Rede von schwererem Gerät. Auch die Außenministerin hat gestern von neuen Systemen gesprochen, von Luftabwehrsystemen, die man liefern müsste und liefern könnte. Hat allerdings zu bedenken gegeben, dass es immer wieder auch altes Material gab, das da bereitgestellt wurde und das dann doch sehr fehleranfällig war. Und im Übrigen muss die ukrainische Armee, die ukrainischen Soldaten müssten da zum Teil auch noch angelernt werden an diese Systeme. Das müsse man alles bedenken. Was den Marder angeht beispielsweise, da hat mir gestern noch die Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, Siemtje Möller von der SPD, zu verstehen gegeben, dass es schwierig sei. Da wird jetzt davon geredet, im Internet kursieren da auch Bilder, dass die Bundeswehr Marder rumstehen habe, die nicht gebraucht würden. Sie sagt, das ist mitnichten so, das sind alte Fahrzeuge, die beim Hersteller Rheinmetall stehen, die erst wieder flott gemacht werden müssten und das würde mindestens Monate dauern und diese Marder könne man eben nicht sofort zur Verfügung stellen. Omid Nuripur, der Grünen-Vorsitzende, hatte das beispielsweise gestern gefordert. Und die anderen Marder, die einsatzbereit sind, die sind sämtlich in NATO-Verbänden unterwegs, etwa in Litauen. Also da wird es dann schon schwieriger und es läuft wohl dann eher darauf hinaus, dass man Waffen kauft und die dann an die Ukraine weiterliefert.
Also wird das alles noch ein bisschen dauern und schnelle Waffenlieferungen ausgeschlossen?
Das darf eigentlich nicht dauern. Da gibt es auch politischen Druck, etwa von der Opposition. CSU-Chef Markus Söder hat gestern erklärt, man müsse noch in dieser Woche als Reaktion auch auf Butscha Waffen liefern. Denn die Sorge ist ja groß, dass in anderen von Russland besetzten Gebieten ähnliche Gräueltaten erfolgen könnten. Und da wächst nun jetzt der Druck, dass man da mit Waffen aus Deutschland auch gegenhält. Da wächst auch der Druck der europäischen Partner, der NATO-Partner, die immer wieder sagen, Deutschland, gerade Polen erklärt das immer wieder, Deutschland sei da viel zu zögerlich, verständlich aufgrund der Geschichte. Aber wir haben jetzt nicht die Zeit, wir müssen so schnell wie möglich Nachschub liefern. Das ist die klare Ansage, die da auch von den Nachbarn kommt.
Es wächst auch offenbar der Druck auf Christine Lambrecht. Da gibt es viel Kritik seit Monaten, seit den Kriegswochen noch mehr, massiv. Markus Söder fordert den Rücktritt. Wie sieht es da aus?
Ja, der Druck von Markus Söder, die Stimme von Markus Söder ist da sicherlich die stärkste, der eben gestern gesagt hat, die Verteidigungsministerin sei völlig überfordert in ihrem Amt, das ganze Ministerium werde seiner Aufgabe nicht gerecht, man blamiere sich da weltweit, Deutschland blamiere sich da. Hintergrund des Ganzen ist vor allen Dingen eine Liste, die von der Ukraine übergeben wurde ans Verteidigungsministerium mit Material, das dringend benötigt würde. Andriy Melnyk, der ukrainische Botschafter in Deutschland, Sie werden ja gleich mit ihm sprechen, der hatte da immer wieder Druck gemacht und hatte Posten genannt, die man dringend bräuchte. Und diese Liste soll dann im Verteidigungsministerium 3 Wochen liegen geblieben sein. Christine Lambrecht, die Sozialdemokratin, die Verteidigungsministerin, hat das gerechtfertigt damit, dass man wirklich ausführlich das kontrollieren müsse, was man liefern könne überhaupt. Ich habe die Probleme ja eben geschildert. Und das dauere eben seine Zeit. Und da müsse es auch Abstimmungen geben mit dem Wirtschaftsministerium, das eben für Rüstungsexporte auch zuständig ist. Und das war nur für viele eine Argumentationslinie, die dann doch nicht wirklich nachvollziehbar war. Also der Druck auf die Verteidigungsministerin ist weiterhin gewachsen.